Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Gott, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, heißt es in Goethes Faust. Gegensätze und Ambivalenzen, liebe Gemeinde, machen gute Geschichten aus. Ohne zwei Seelen in meiner Brust wäre Goethes Faust vermutlich ein harmloser, ein angepasster Zeitgenosse und Charakter geworden. Interessante Figuren und gute Geschichten leben davon, dass zwei Seelen, zwei Wahrheiten, zwei Weltsichten miteinander streiten und ringen. Alles andere wäre zu simpel. Ohne Drama, ohne Tragik, ohne Entwicklung. Genauso, wie wir unser Leben manchmal empfinden. Auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn steht in der Gefahr, eine einfache, simple Geschichte zu werden. Die Gefahr besteht darin, dass man im Gleichnis vom verlorenen Sohn allein auf einen Sohn schaut, auf den verlorenen Sohn blickt. Doch das Gleichnis ist keine einfache, sondern eine zweifache Geschichte. Denn das Gleichnis erzählt von zwei Söhnen. Vom verlorenen Sohn zum einen und vom heimgebliebenen Sohn zum anderen. Zwei Söhne, ach, wohnen in unserem Gleichnis. Und zwei Gruppen hören Jesus zu, denen er das Gleichnis erzählt. Die Sünder und Zöllner, denen Jesus immer wieder das Evangelium verkündet, sogar die Sünden vergibt. Und den Pharisäern, die Jesu Verhalten nicht verstehen. Beide stehen um ihn herum und hören dies Gleichnis. Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, heißt es in der Bibel. Gottes Wort wirkt nicht einfach, sondern zweifach. Es klagt an und es tröstet. Es entlarvt und begnadigt. Es richtet und erlöst. Martin Luther sagt, dass Gottes Wort auf zweifache Weise wirkt. Als Gesetz und als Evangelium. Das Wort Gottes als Gesetz deckt auf und klagt an. Den Kleinglauben, die Selbstbezogenheit, die Lüge, die Herzlosigkeit. Und das Wort des Evangeliums tröstet und befreit. Zum Gottvertrauen, zur Barmherzigkeit, zur Wahrheit und zur Gelassenheit. Auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist keine simple Geschichte, weil wir sie zweifach verstehen sollen. Als Geschichte vom verlorenen Sohn und vom heimgebliebenen Sohn, als Geschichte im Doppelschritt, vom Evangelium und vom Gesetz. Blicken wir, liebe Gemeinde, im ersten Schritt auf die schöne, die populäre Seite des Gleichnisses. Das ist die Geschichte des verlorenen Sohnes, in die das Evangelium eingewickelt ist. Jesus erzählt diese Geschichte vom verlorenen Sohn, um eine Gotteswahrheit zu veranschaulichen. Gott ist ein Liebhaber des Lebens. Deshalb vergibt er allen, die reumütig erkennen, dass sie mit Worten und Taten Leben zerstört haben. Gott nimmt die Sünder an, heißt es in der Hinführung zum Gleichnis. Man kann Leben zerstören durch Taten, indem man die Umwelt zerstört und Lebensräume asphaltiert, indem man tötet, Tiere schlachtet, Menschen abschlachtet. Und man kann Leben zerstören durch Worte, indem man lügt, Vertrauen zerstört, indem man Freundschaft missbraucht und Beziehungen aufkündigt. Der jüngere Sohn sprach zum Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Der Sohn kündigt die Beziehung auf, weil er den Vater als Mittel zum Zweck missbraucht, als bloßen Geldgeber. Das erhaltene Geld wird missbraucht, weil es ohne Verantwortung verprasst wird. Eigentum verpflichtet, heißt es deshalb im Grundgesetz. Aus dem einen verlorenen Sohn sind mittlerweile viele verlorene Söhne und Töchter geworden, die ihre Schätze und Reichtümer allein für sich selbst verbrauchen wollen. Das private Leben und das persönliche Wohlergehen sind für viele wichtiger als die Verantwortung für die öffentliche Sache, für die Res Publica, Vereine, Chöre, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und andere haben bereits viele Söhne und Töchter verloren und verlieren sie Jahr um Jahr. Dem verlorenen Sohn ist die eigene Freiheit, die eigene Selbstverwirklichung wichtiger als ein Leben in Verantwortung und in Beziehung zum Vater, zum älteren Bruder, zum Gesinde, im Haus und zum Vieh auf dem Hof. Gott vergibt dem Sünder, weil Gott ein Liebhaber des Lebens ist. Gott feiert ein Fest, weil ein Mensch wieder zurückfindet. Ein Mensch findet wieder ins Leben, ins Vertrauen, in die Beziehung, ins Miteinander. Wenn man im dämmernden Morgenlicht das Gesicht seines Mitmenschen erkennt, dann beginnt das Leben, sagt ein jüdisches Sprichwort. Der heimgekehrte, der ins Leben zurückgekehrte Sohn ist dem Vater wichtiger als das verlorene Erbe, das verlorene Geld. Gott zahlt einen hohen Preis. Er tauscht das verlorene Geld gegen den verlorenen Sohn. Gott zahlt den Preis. Gott ist der Liebhaber des Lebens. Die Energie, die den verlorenen Sohn nach Hause führt, ist die Güte des Vaters, an die sich der Sohn in der Not erinnert. Da ging der Sohn in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Der Entschluss und Mut zur Rückkehr gründet in der Erinnerung an die himmlische Güte Gottes. Gott gewährt Leben. Gott erhält Leben. Gott gibt Brot in Hülle und Fülle. Das ist das schöne Evangelium im Gleichnis. Gott regiert, indem er gütig ist. Gott richtet, indem er vergibt. Gott ruft nach Hause, indem er seine Gaben austeilt und den Tisch deckt. Manchmal schreibt sich das Evangelium Gottes in unserer Welt weiter. Üblicherweise gelten das Gesetz und die Strafe, die Macht und die Autorität, Ordnung und die Disziplin. Ohne Fleiß kein Preis. Das haben mir meine Eltern und meine Großeltern von Jugend an beigebracht. Doch manchmal fällt ein himmlischer Schein des Evangeliums in unsere Welt. Das geschieht dann, wenn die Güte und Liebe es vermag, über Fehler und Schwächen hinwegzusehen, ein Auge zuzudrücken, die 5 gerade sein zu lassen, das Leben wichtiger als das Geld und den Menschen wichtiger als dessen Schuld zu nehmen. Vor einiger Zeit habe ich folgende Geschichte gehört, die ein weitgereister Weltenbummler erzählte. Bei einer Zugfahrt saß ich neben einem jungen Mann, der sehr bedrückt wirkte. Nervös rutschte er auf seinem Sitz hin und her Und nach einiger Zeit platzte es aus ihm heraus, dass er ein entlassener Häftling sei und jetzt auf der Fahrt nach Hause. Seine Eltern waren damals zu seiner Verurteilung nicht gekommen. Sie waren tief getroffen. Im Gefängnis hatten sie ihn nie besucht und nur manchmal einen Weihnachtsgruß geschickt. Trotzdem, trotz allem hoffte er, dass sie ihm verziehen hätten. Er hatte ihnen geschrieben und sie gebeten, sie mögen ihm ein Zeichen geben, an dem er, wenn der Zug an dem kleinen Bauerngehöft kurz vor der Stadt vorbeiführe, sofort erkennen könne, wie sie zu ihm stünden. Hätten sie ihm verziehen, so sollten sie in den großen Apfelbaum an der Bahnstrecke sichtbar ein gelbes Band hängen. Wenn sie ihn aber nicht sehen wollten, brauchten sie gar nichts tun. Dann würde er weiterfahren, weit weg. Als der Zug sich seiner Heimatstadt näherte, hielt er es nicht mehr aus, brachte es nicht über, sich aus dem Fenster zu sehen. Ich tauschte den Platz mit ihm und versprach, auf den Apfelbaum zu achten. Und dann sah ich den Apfelbaum, der ganze Baum, über und über mit Bändern, mit leuchtenden Bändern geschmückt. Da ist er, flüsterte ich, alles in Ordnung. Er sah hinaus. Tränen standen ihm in den Augen. Mir war, als hätte ich ein Wunder erlebt. Manchmal schreibt das Evangelium Gottes in unsere Welt wundersam weiter, wenn verlorene Söhne und Töchter wieder ins gemeinsame Leben zurückfinden. Wenn die Güte des Menschen wichtiger ist als dessen Fehler, dann kommt es zu Geschichten, in die das Evangelium eingewickelt ist. Blicken wir, liebe Gemeinde, in einem zweiten Schritt auf die unschöne, die unpopuläre Seite im Gleichnis. Das ist die Geschichte des heimgebliebenen Sohnes, in die das Gesetz eingewickelt ist. Die unschöne, die unpopuläre Seite im Gleichnis wird häufig übersehen und gern verdrängt. Das ist die Eifersucht des heimgebliebenen Sohnes. In der Eifersucht des heimgebliebenen Sohnes entlarvt sich ein Wesenszug des ganzen Menschengeschlechtes. Gottes Gnade für andere macht eifersüchtig. Das ist eine tief eingefleischte, geradezu urtümliche Mitgriff der Menschheit. Von der biblischen Urgeschichte wird erzählt, es begab sich, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Das ist die unschöne, die unpopuläre Seite im Gleichnis, die häufig übersehen und gern verdrängt wird. Eifersucht auf den Erfolg des anderen. Der andere hat den besseren Arbeitsort, das höhere Gehalt, die besseren Noten, das größere Auto, die bessere Idee, die erfolgreicheren Kinder, die glücklichere Partnerschaft, den höheren Stimmenanteil bei der Wahl, den größeren Einfluss. Gottes Gnade für andere macht eifersüchtig. Der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich feiern kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Alles hat seine zwei Seiten. Auch die Gnade Gottes kommt nicht einfach problemlos zur Welt. Sie löst Eifersucht aus. Sie hat Konsequenzen. Die Gnade Gottes beglückt die Verlorenen, die es eigentlich nicht verdient haben. Und die Gnade Gottes empört die Daheimgebliebenen, die sich alles treu und redlich verdient und erarbeitet haben. Die Gnade Gottes provoziert, weil sie unverdient zuteilt, weil sie sich ökonomisch nicht rechnet. Sie taucht in keiner Bilanz auf. Gottes Gnade unterläuft die üblichen Standards. Sie teilt sich aus wie ein Preis oder eine Ehrenwürde, die man aus Sicht der anderen nicht verdient hat. Gottes Gnade hat einen Beigeschmack für die Daheimgebliebenen, die Redlichen, die Etablierten. Es ist für viele eine Zumutung, wenn Asylanten und Flüchtlinge einfach nach Deutschland kommen, unverdientermaßen und ohne Verdienst. Es ist für manche eine Zumutung, wenn heute Menschen an die Tür der Kirchengemeinde klopfen, die früher zu den Verächtern und Bedrückern der Kirche zählten. Gottes Gnade kann eine Zumutung sein. Gottes Gnade für andere kann eifersüchtig machen. Das ist die unschöne, die unpopuläre Seite im Gleichnis, die häufig übersehen und gerne verdrängt wird. Zwei Söhne, ach, wohnen in meinem Gleichnis. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist keine einfache, sondern eine zweifache Geschichte. Denn das Gleichnis erzählt von zwei Söhnen, vom verlorenen Sohn und vom Daheimgebliebenen. Es ist eine zweischneidige Geschichte im Doppelschritt von Gesetz und Evangelium. Die Geschichte ruft die Verlorene nach Hause und entlarvt die Eifersucht der Daheimgebliebenen. Doch das Ziel im Gleichnis, liebe Gemeinde, besteht nicht darin, Verlierer und Gewinner oder Erste und Letzte oder Verlorene und Daheimgebliebene gegeneinander zu stellen. Nein, Jesus erzählt das Gleichnis den Sündern, Zöllnern und den murrenden Pharisäern, um in das Leben zu führen, das aus der Gnade Gottes lebt. Gottes Gnade teilt sich gleichmäßig aus, sodass Letzte zu Ersten und Erste zu Letzten werden. Sie teilt zu, wovon alle leben. Sie schenkt sich aus, ohne anderen zu nehmen. Die Gnade Gottes nimmt niemand etwas weg, sondern gibt den Verlorenen das, was die Daheimgebliebenen bereits besitzen. Die Gnade Gottes nimmt niemandem etwas weg, sondern gibt den Verlorenen das, was die Daheimgebliebenen bereits besitzen. Der Vater sprach zum älteren Sohn: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Jesus erzählt im Gleichnis von einem Leben, das aus der Gnade Gottes fließt. Manchmal verlaufen die Wege in das Leben auf unterschiedlichen Strecken. Der eine merkt erst in der Fremde, was er zu Hause an Güte verloren hat. Und der andere merkt zu Hause, dass er die Güte oder dass er in der Güte noch gar nicht angekommen ist. Am Ende im Gleichnis geht es um das Fest des Lebens, um ein Leben, das sich immer wieder neu aus der Güte und Vergebung speist. Gott ist ein Liebhaber des Lebens, der einen hohen Preis dafür zahlt, dass wir auf unterschiedlichen Wegen zum Fest des Lebens gelangen. Auf dem Fest des Lebens werden die Verlorenen willkommen geheißen. Und den Daheimgebliebenen fällt auf, was ihnen bereits alles gehört. Am Ende kommt es darauf an, nicht sich selbst, sondern Gott als den großzügigen Gastgeber des Lebens zu entdecken. Der Vater sprach: Bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasset uns essen und fröhlich sein. Und ich sehe Jesus zwischen den Zöllnern und Sündern und den Pharisäern und Schriftgelehrten stehen, nachdem er ihnen dieses Gleichnis erzählt hatte, und höre ihn sagen: Jetzt habe ich Hunger. Lasst uns alle gemeinsam essen und fröhlich sein. Und wir haben heute gesungen, eingeladen zum Fest des Lebens. Das sind wir alle. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.